72 Jahre nach Kriegsende. Wir haben Menschen um einen Beitrag dazu gebeten. Es sind die Erfahrungen der Generation. Es sind die Gedanken der Frauen und Männer, die jetzt mit uns ein Stück des Weges gehen.
Ich bin es lange, 25 Jahre alt, komme aus Dellstedt und studiere momentan in Göttingen Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre. 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg betrifft mich in der Weise, dass ich schon immer aus Interesse sehr viel mit meinem Großvater über die Zeit geredet habe und leider auch unsere Familie von dem Verlust Angehöriger betroffen war. Mein Opa hat seinen Vater nämlich nie richtig kennengelernt, da dieser in die Wehrmacht eingezogen wurde, als mein Opa gerade ein halbes Jahr alt war. Leider gab es bis auf Briefe auch keine anderen Möglichkeiten, den Kontakt zu ihm zu halten, und Anträge auf Heimaturlaub wurden damals auch immer abgelehnt. Im August 1943 erreichte meine Familie dann einen Brief, dass mein Urgroßvater als verschollen gilt. In diesem Jahr wurden jedoch seine Gebeine während Ausgrabungen in der Ukraine gefunden, was mein Opa wirklich sehr gefreut hat. Ich kann es mir nämlich selbst gar nicht vorstellen, wie es ist, seinen Vater nie richtig kennengelernt zu haben und so ewige Zeit mit der Ungewissheit zu leben, ob er den Krieg vielleicht doch irgendwie überlebt haben könnte oder was denn damals überhaupt mit ihm passiert ist. Für meinen Opa ist es auf jeden Fall auch jetzt noch eine sehr große Erleichterung, dass er weiß, wo sein Vater die letzte Ruhe gefunden hat. Und vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal nach der Krise, das neue Grab in der Ukraine zu besuchen. Aber auch sonst rede ich immer sehr viel mit meinem Opa darüber, wie es überhaupt zu so einem Krieg kommen konnte und was die Menschen damals überhaupt dazu bewegte, sich von Hass, Hetze und Gewalt so sehr beeinflussen zu lassen. Und wenn wir beide dann auf die heutige Zeit schauen, müssen wir immer wieder feststellen, dass der Hass auch heute wieder Zuhörer gefunden hat und dass es wirklich sehr traurig ist, dass scheinbar viele Menschen aus der Zeit vor 75 Jahren nichts gelernt haben. Das macht mich und meinen Großvater am Ende unserer Gespräche immer etwas traurig, dass heutzutage sollte eigentlich jeder wissen, dass Hass keine guten Lebensbedingungen schafft, was der Zweite Weltkrieg oder auch die 12 Jahre vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs deutlich gezeigt haben.
Ehepaar Baumann lebt in Dellstedt. Herr Baumann ist kriegsversehrt. Er erlebte den 8. Mai 1945 als schwer verletzter Soldat im Lazarett. Er ist jetzt 95 Jahre alt. Frau Baumann war 15, als sie erfuhr, dass der Krieg aus ist. Können Sie sich an das Gefühl erinnern, als Sie die Nachricht bekamen, dass der Krieg zu Ende ist?
Zu Ende war.
Wie war das?
Ja, wir haben natürlich, muss man sagen, wir haben in der Lazarett den Kopf hängen lassen. Was wird aus uns? Wir können uns nicht bewegen und wir können nicht nach dahin laufen, dorthin laufen, das kennen wir nicht. Was wird denn aus uns? Das war die größte Sorge.
Hans, hast du nicht gedacht, endlich ist das vorbei? Kam der nicht da
ins Sinn? Ja, das schon, aber ich meine, die nächste Sorge war sofort, was wird aus uns?
Ja. Und als Kriegsversehrte praktisch, Gott, die nicht weiterkommen.
Ja. Gott sei Dank ist das vorbei.
Ja.
Aber was ist die nächste Sorge? Die Miete war für uns größer als wie das Kriegsende oder überhaupt. Also was wird jetzt?
Ja, sicher, das ist klar. Ja, wie geht das weiter?
Wir konnten uns ja nicht bewegen.
Nein.
Ich meine, immerhin, du weißt ja, der Ante und der Paul.
Ja, das waren ja mehrere Kumpels,
die dann auch... Sie waren alle Kriegsversehrte, dass sie das Bein verloren haben?
Ohne, die meisten zwei Beine verloren, so wie mein Mann.
Ja.
Ja. Haben dann auch die ganze Zeit, bis sie dann verstorben sind, die sind ja alle praktisch verstorben, außer mein Mann lebt noch. Die haben dann fest zusammengehalten.
Ja.
Wir waren dann, sind dann auch nach München übergesiedelt und dann war dieser Kreis. Und
naja, es kam dadurch, dass wir wurden ja dann von Gradauer, Tschechei, nach Eichstätt geschafft. Mhm. Eichstätt in Bayern, wo ich ja auch dort oben ist und so weiter. Und dort war ein Gymnasium.
Und Frau Baumann, wie haben Sie das erlebt als 15-Jährige?
Das waren, ich würde sagen, Wochen, die voller Angst waren. Denn wir wohnten in einem Dorf, wo eine, heute sagt man, Bundesstraße durchging. Und da kamen jetzt schon unsere Soldaten auf den Rückzug durch das Dorf. Und wir wohnten auch an einer Bahnlinie, die auch also eine Hauptbahnlinie war. Und dann waren die letzten Wochen immer die Jäger, die Tiefflieger. Und die, wenn die, als ein Auto haben die beschossen auf unserer Straße. Dann haben die den Verletzten reingebracht, uns zum Haus, haben ihn verbunden, wieder ins Auto und dann weitergefahren. Und dann, ja, man hörte dann auch, wenn der kam, und an der Bahnlinie lang, tak, 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 tak. Die Züge haben sie dann praktisch. Also das war
die letzte Zeit der Angst.
War Angst, ängstlich.
Ja.
Also, und wir mussten von unserem Haus weg, weil mein Vater sagte, nee, hier könnt ihr nicht bleiben, da ist mehr oder weniger Krieg. Wir müssen ins nächste Dorf zu einer Tante, mussten wir einen Handwagen und unsere Sachen packen, praktisch Bett und Kissen. Meine Schwester und ich, die war 4 Jahre jünger und sind dann den Tag vor praktisch Kriegsende sind wir da hingezogen, konnten bei meiner Tante wohnen und am nächsten Tag war dann der Krieg zu Ende. Aber das waren auch noch Bange, wir mussten in so einen Keller, der war in Berg gebaut, da haben wir dann gewartet, bis dann die Nachricht kam, also er ist durchgezogen auf unserer Straße da, also nicht in den Nebengebieten, sondern in der Hauptstraße, der ist durchgezogen und ihr könnt wieder aus dem praktisch Keller raus und dann haben wir da übernachtet bei meiner Tante und nächsten Morgen, es war schönes Wetter und sie sagt, ja, hängt mal ein bisschen Wäsche auf und da kam sie raus, sagt, der Krieg ist zu Ende. Und da sind wir, meine Schwester und ich, rumgehüpft, hallo, prima, prima, jetzt endlich Feierabend. Es waren also bange Wochen für dieses Dorf, wo also praktisch, erst hat man das ja gar nicht so ernst genommen. Die ersten, wo die drüber flogen, die nachts, die Bomber und so weiter. Aber je näher das kam, umso ängstlicher wurdest du dann. Und ich, weil sie nochmal sagten, den 8. Mai, das war für mich so selbstverständlich, jetzt ist Frieden. Praktisch und nun, es ist zwar alles jetzt schwierig, aber man darf wieder, wenn man kann und so weiter und nichts Böses vorhat. Und deshalb war das gar nicht so, dieses Datum gar nicht mehr so eingeprägt.
Ja.
Nee. Man, vielleicht war ich auch da zu jung. Ich hatte noch nicht so viel, die schreckliche Zeit. Es waren ja nur Wochen, die also mir in Erinnerung, wo ich Angst hatte.
Ja.
Vorher ja nicht.
Ja.
Und das ist vielleicht dadurch auch, wenn man natürlich jetzt dann Kommunist war oder sonst was und die Angst war dann wesentlich größer, nicht? Und die dann drauf gewartet haben, bis das vorbei ist, nicht?
Aber es war ja das Eindruck, wie Sie gesagt haben, Sie und Ihre Schwester, Sie haben sich gefreut und haben getanzt,
der Krieg ist aus. Ja. Weil das Wetter schön war, es war ja Anfang Mai, es war ja sonst immer noch nicht so schön ist und dann die Sonne schien und es ist Frieden. Also jetzt kommen keine Bomben mehr und keine Kanonen mehr.
Tony McWalter ist Engländer. Er wurde im März 1945 geboren, ist Dozent für Mathematik und Philosophie. Mehrere Jahre war er Abgeordneter der Labour-Partei im britischen Parlament. Wir hatten ihn in diesem Jahr in Israel getroffen. Er hat uns geschrieben.
Es ist mir eine Ehre, an diesem Jahrestag des Zweiten Weltkriegs mit Ihnen in Deutschland in Kontakt zu treten. Hier in England verteilen die Menschen an diesem Tag Flaggen, als hätten wir gerade ein Fußballspiel gewonnen. Doch diese Flaggen verbergen eine schreckliche Zeit des nationalen Selbstbetrugs. In Deutschland hat es lobenswerte, mutige und beeindruckende Bemühungen gegeben, sich mit den grauenhaften Handlungen der 1930er und 1940er Jahre auseinanderzusetzen. Dies hat Deutschland zu einem wundervollen Nachbarn und einer Kraft der konstruktiven Zusammenarbeit gemacht. Hier in England betrachtet man die Geschichte leider oft im Hinblick auf die Erfolge und Siege eines Landes, das immer auf der Seite der Gerechtigkeit stand, obwohl wir wissen, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Wir tendieren in England dazu, die Erinnerung daran auszuradieren, wie irische Bauern und indische Arbeiter mit solch arroganter Verachtung behandelt wurden, dass ihr Leben kaum zählte. Es ist uns unmöglich zuzugeben, dass die dunklen Teile der Vergangenheit selbst schädliche Folgen haben können, wenn man sie nicht identifiziert und auslöscht. Dieser nationale Selbstbetrug in England war einer der Gründe für die Wahl gegen die Europäische Union. Und es gibt noch immer viele Menschen in England, die die Europäische Union hauptsächlich als deutsches Konstrukt betrachten. Gleichzeitig sorgt die anhaltende und außergewöhnliche Konzentration auf den Zweiten Weltkrieg in unseren Schulen dafür, dass die Schüler glauben, unser Land hätte immer recht gehabt. Wir wissen genau, dass in dem Jahrhundert bis 1939 viele ähnliche Kräfte in Großbritannien am Werk waren wie in Deutschland. Und es gibt diese Kräfte immer noch. Ich muss hoffen, dass die Demut und die Bereitschaft des modernen Deutschlands zur internationalen Zusammenarbeit unseren Kontinent irgendwie weiterhin zum Besseren verändern werden, auch wenn es in der letzten Zeit schreckliche Rückschläge gegeben hat. Ich danke Ihnen, den vielen progressiven Menschen in diesem progressiven Deutschland. In den letzten 75 Jahren haben Sie sich bemüht, die Flamme der Hoffnung am Leben zu erhalten, die durch Ihre Vorfahren in den 1940er Jahren beinahe ausgelöscht worden wäre. Ich hoffe, trotz der fehlenden Anerkennung, die Ihnen manchmal auf der internationalen Bühne entgegengebracht wird, dass Sie diese unverzichtbaren Bemühungen fortsetzen werden, eine bessere Welt möglich zu machen.
Liebe Kirchengemeinde in Tellingstedt, ich bin Tamar, wohne seit über 25 Jahren in Jerusalem und freue mich, seit einiger Zeit Christine und Rüdiger zu kennen. 75 Jahre Kriegsende. Es war auch die Befreiung aus den Todeslagern. Deshalb ist dieser Tag in Israel jedes Jahr sehr präsent. Zwar nicht der 8. Mai, aber einige Tage zuvor. An diesem Tag heulen die Sirenen im ganzen Land auf. Das Volk steht für 2 Minuten still, um der Opfer zu gedenken. Auch wer im Auto fährt, hält an und steigt aus. Die Autobusse, die Straßenbahn, alle halten an. Diese Gedenkminuten sind immer sehr eindrücklich. An diesem Tag kommen auch Überlebende zu Wort. Einer ihrer Sätze beeindruckt mich sehr. Wir können vergeben, aber nicht vergessen. Wir dürfen nicht vergessen. Ja, wir dürfen diese Katastrophe nicht vergessen. Das ist wichtig. Es bewahrt vor neuer Gefahr. Aber wie können Sie so schlimm Erlebtes vergeben? Menschlich doch wirklich unmöglich. Ich bin sicher, dass Gott diesen Opfern der Katastrophe bis heute fest unter die Arme greift und dass sie seine Kraft spüren können.
Wie viele Erzählungen kennen wir? Wie viele Lebenswege öffnen sich für einen, wenn wir in solchen Momenten zugehört haben? Als die Jüngeren, die nun auch schon älter und älter geworden sind, aus Ansprüchen kann Dankbarkeit werden, aus Sorgen Bescheidenheit, eine Liebe zum Leben. Wir feiern diesen Gottesdienst, wo wir auch sind, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nun danket alle Gott. Die Melodie, die dazu komponiert wurde, die entstand, als der 30-jährige Krieg im 17. Jahrhundert zu Ende war. Seitdem wird dieses Lied gesungen in vielen Ländern dieser Welt. Verschiedene Sprachen, einstmals auch verfeindet und nun verbunden. Auch heute. Wir singen es jetzt.
Könnte ich dich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagt seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten.
Doch ist seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne.
Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen.
Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.
Dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe.
Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Da sind die Tränen und da ist die Hoffnung. Da ist der Schmerz und da ist die gereichte Hand der geteilten Erinnerung. Da ist der Lärm der nächsten Termine und da ist die Stille des Gedenkens. Wie schnell wollen wir weg, schauen weg. Entfliehen dem anstrengenden Blick. Aber wohin?
Es tut gut, davon zu wissen.
Liebe Gemeinde, vieles ist jetzt anders, als wir es gewohnt sind. Das Leben auf der ganzen Welt ist von vielen Einschränkungen bestimmt. Alle Länder ergreifen Maßnahmen gegen eine zu starke Ausbreitung des Coronavirus. Die Grenzen zu den europäischen Nachbarländern sind geschlossen. Keine öffentlichen Veranstaltungen mehr. Ja, dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie muss auch die Europawoche, welche normalerweise jedes Jahr immer Anfang Mai begangen wird, nun im digitalen Raum stattfinden. Aber vielleicht gerade in der aktuellen Lage ist es auch notwendig,
über Europa nachzudenken. Über das, was uns wirklich wichtig ist, über unsere Werte, über unsere Geschichte, über das, was uns miteinander verbindet und eint, trotz aller Unterschiede. Nun schon seit 75 Jahren können wir in fast allen Ländern Europas nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Frieden leben. Gott sei Dank. Die älteren Menschen, die jetzt vielleicht im Ruhestand sind, sie erinnern sich noch, jedenfalls teilweise, an diese Zeit des Kriegs. Das sind unsere Großeltern und Urgroßeltern. Ich kann mir vorstellen, dass nur mit dem Wort Krieg bei ihnen ganz intensive Erinnerungen in besonderem Maße wachgerufen werden. Ja, die Erlebnisse sind sehr individuell und persönlich und man kann sie nicht verallgemeinern. Aber es gibt heute auch viele von uns, die selbst nie erfahren mussten, was Krieg bedeutet. Auch ich gehöre dazu. Ich bin viele Jahre nach dem Krieg geboren. Für mich war das, glaube ich, irgendwie selbstverständlich, in Friedenszeiten zu leben. Deswegen muss ich zugeben, wenn ich zum Beispiel bei uns in Tellingstedt auf dem Friedhof bin und vor den Kriegsgräbern stehe, da überkommt mich ein seltsames Gefühl. Ich schaue auf die Gräber, auf die Grabsteine mit Inschriften und mir wird bewusst, dass ich mir das eigentlich nicht leicht vorstellen kann, dass solche Kriege bei uns in Europa am Anfang und in der Mitte des 20. Jahrhunderts tatsächlich geschehen konnten. Dass das alles tatsächlich in der Realität passiert ist. Klar, man liest darüber in Büchern und hört Geschichten und sieht Bilder und Videoaufnahmen im Fernsehen oder im Internet. Und dennoch, wenn man selber mit Kriegserlebnissen nicht persönlich direkt in Berührung gekommen ist, dann ist das etwas schwer Vorstellbares. Ja, ich bin Gott sei Dank in einem anderen Europa aufgewachsen. In einem weitgehend friedlichen. Aber dass wir in Europa in Frieden leben können, das ist anscheinend nicht selbstverständlich. Und die Kriegsgräber, sie erinnern mich daran, dass der Frieden kostbar ist und dass der Frieden beständigen Pflege bedarf. Die Generationen vor mir haben intensiv am Frieden gearbeitet und es konnte mit Mühe und auf Initiative weitsichtiger Menschen allmählich ein anderes Europa entstehen. Ja, unser Europa ist nicht perfekt, wir haben viele Probleme, aber ich glaube, dass nach wie vor gilt. Europa als diese einzigartige Verbindung von Staaten unterschiedlicher Kulturen und Sprachen, die nun schon über viele Jahrzehnte ein Leben in Frieden und Freiheit gesichert hat. Dieses Europa ist vielleicht das Beste, was wir je hatten. Ich glaube, Frieden bedarf Anstrengung. Meistens entsteht er nicht von selbst. Er lässt sich oft auch nicht mit Appellen herstellen, auch nicht mit christlichen. Das wäre zu oberflächlich. Der Unfriede sitzt tiefer. Ja, warum ist das so? Warum müssen schon kleine Kinder, wenn sie eben noch friedlich miteinander spielen, im nächsten Moment schon erbittert streiten oder gar aufeinander einschlagen? Warum fangen Erwachsene Streit an, wenn sie Angst haben, zu kurz zu kommen? Warum eskalieren Konflikte in Familien, zwischen Staaten? Offenbar ist auch eine tiefe Friedlosigkeit in uns Menschen angelegt. Oft beherrschen wir sie, aber manchmal bricht sie auf und entfaltet ein destruktives Potenzial. Die Bibel, sie spricht zum Beispiel vom Menschen als Sünder. Das ging schon los in jener Ursprungsgeschichte, in der Kain den Bruder Abel ermordete. Sie zeigt, es ist auch eine Abgründigkeit in uns Menschen, die immer wieder Unfrieden stiften kann. Wir Menschen sind leider auch zu Gewalt und Unfrieden fähig. Unsere Geschichte führt uns dies deutlich vor Augen. Und wir haben keine Garantie, dass es nie wieder geschehen kann. Wir können aber dazu beitragen, dass unsere Welt ein wenig friedlicher und gerechter wird. Denn Frieden beginnt nicht mit dem Einsatz von UNO-Friedenstruppen, sondern schon viel, viel früher. Ja, vielleicht mit alltäglichen Kleinigkeiten. Frieden kann letzten Endes nur bei mir selbst beginnen, wenn ich in meinem Leben bereit bin, mich zu ändern. Ja, interessant. Der erste Satz aus dem Munde Jesu in den Evangelien, er lautet: Ändert euer Denken. Ändert euer Denken. Es gibt eine alte Geschichte, die von einem unbekannten Mönch schon im 12. Jahrhundert aufgeschrieben wurde. Dieser Mönch erzählt von seinem Bestreben, die Welt zu verändern. Und er schreibt: Als ich ein junger Mann war, da wollte ich die Welt verändern. Ich fand es schwierig, die Welt zu verändern, also habe ich versucht, mein Land zu verändern. Als ich dann merkte, dass ich mein Land nicht ändern konnte, begann ich mich auf meine Heimatstadt zu konzentrieren. Ich konnte die Stadt jedoch nicht ändern. Und als älterer Mann versuchte ich schließlich, meine Familie zu verändern. Und nun als ein sehr alter Mann erkenne ich, dass das Einzige, was ich ein wenig verändern kann, ich selbst bin. Und plötzlich merke ich, hätte ich mich vor langer Zeit geändert, dann hätte ich auf meine Familie Einfluss nehmen können. Meine Familie und ich hätten einen Einfluss auf unsere Stadt haben können. Und ihre Wirkung hätte das Land verändern können. Und ich hätte tatsächlich die Welt verändert. Ja, in der Tat. Nicht nur Regierungen, sondern jeder und jede einzelne von uns kann zum Frieden in der Welt im Großen und im Kleinen etwas beitragen, wenn er oder sie bereit ist, zuerst bei sich selbst zu beginnen. Jetzt in diesem Jahr, wo wir in Europa noch nicht einem Krieg, aber einer anderen großen Gefahr ausgesetzt sind, frage ich mich, was wird nun passieren? Wird alles bisher in Europa Erreichte durch diese Krise wieder verloren gehen? Oder wird Europa in, mit und nach der Corona-Krise weiter zusammenwachsen und weiter ein Ort des Friedens bleiben? Manchmal höre ich in dieser Zeit Negatives. Ich höre von Abschottung und Hamstern, von nur noch an sich selber denken. Aber ich glaube, in den Reaktionen auf diese schwierige Situation überwiegt dennoch das Positive. Es gibt Zeichen der Hoffnung, die mich wiederum zuversichtlich stimmen. Da sind Rettungs- und Hilfsmaßnahmen auch über Grenzen hinweg. Da ist Solidarität mit anderen, Hilfsbereitschaft und Einsatz für Menschen, denen es nicht so gut geht. Noch vor ein paar Tagen habe ich eine berührende Reportage gesehen über Erkrankte aus Italien und Frankreich, die in Deutschland behandelt werden. Und auch nicht jede Abschottung ist Ausdruck eines Egoismus. Es ist auch als Schutz anderer vor einer größeren Ansteckung zu verstehen. In der Bibel, in seinem Brief an die Gemeinden in der Provinz Kolossai, appelliert Apostel Paulus an eine bestimmte Haltung in Krisenzeiten. Zuerst jedoch stellt er grundlegend heraus, dass wir alle Menschen von Gott auserwählt sind. Gott hat uns unser Leben geschenkt und damit hat er sein Ja über uns ausgesprochen. Und nun lädt er uns alle mit unseren Stärken und Schwächen ein, sein Licht in dieser Welt zum Leuchten zu bringen. Paulus schreibt: So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, denn da ist das Band der Verkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Amen.
Die St. Martinskirche freut sich über einen stillen Besuch. Tagsüber ist sie über den Seiteneingang geöffnet. Für das Angebot von öffentlichen Gottesdiensten in der Kirche bedarf es eines Schutzkonzeptes, das sich an den gesetzlichen Vorgaben zu orientieren hat. Der Kirchengemeinderat wird darüber in einer Woche beraten. Und wir werden darüber dann auch auf unserer Homepage informieren. Wir werden weiter auf kreative Art unseren Glauben feiern, zusammen mit euch, ob hier oder ob dort. Der nächste Gottesdienst kommt als Hörgottesdienst aus Pahl am nächsten Sonntag. Und für Himmelfahrt haben wir uns schon etwas Besonderes ausgedacht. Davon werden wir in ein paar Tagen berichten. Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei allen bedanken, die durch ihre Beiträge, ihre Mitarbeit, ihre Ideen, ihr Weiterverbreiten geholfen haben, diese Gottesdienste zu feiern. Und wir möchten uns bei all denen bedanken, von denen wir Rückmeldungen über WhatsApp-Nachrichten, Mails, Anrufe bekommen haben. Ihr habt uns damit deutlich gemacht, wie sehr der Glaube aus dem Hören kommen kann. Danke.
Lot uns nun still waren und uns besinnen. Leibe Gott, du bist Herr über Leben und Tod. Wie all, heb uns Leben und dien Hand und mütet an End in dien Hand zurückgeben. So hast du auch Johann Fromm Todi rauben. Hei starf zu Hus in Braum, in Öller von Vieh von Tachen die Jor. Nu ist hei Woller vereint mit sin Fru Hanna. Wie bet die? Nehm die beiden ob in den Rieg, lot sie raun in Frieden. Gif Maut und Kraft für sim Familie und für all die sim Nächsten. Bis bisem mit dine Leiften. Du geist mit uns, leibe Gott, durch hell und düster, durch die Gauden und durch die Leidentiden von uns leben. Lot uns dat tun traust waren. Dank für die. Amen.
Amen.
lasst uns Fürbitte erhalten.
Gott, wir bitten dich für die gute Nachbarschaft zwischen unseren Ländern und zwischen den Menschen in der ganzen Welt. Wir bitten, dass die Grenzen zwischen uns immer Berührungsflächen sind und Orte, wo Hände und Gedanken sich mit Freude begegnen. Wir bitten für die Menschen, die gerade jetzt unter Krieg, Elend und Krankheit leiden. Besonders bitten wir für die Flüchtlinge, für die sich Türen und Grenzen schließen.
Verleih uns Frieden.
Barmherziger Herr, du bist ein unvergleichlicher Arzt. Wir können mit all unseren Sorgen und Ängsten zu dir kommen. Wir haben Angst um die Welt. Wir haben Angst sowohl vor gesundheitlichen als auch wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus. Wir bitten dich um Gesundheit, Kraft und Glaube.
Verleih uns Frieden.
Vater, wir bitten darum, dass der Frieden, der in Europa geschaffen wurde, erhalten wird und dass all das, was ihn bedroht, sich nicht durchsetzen wird. Wir beten für die jungen Menschen unserer Nation, für alle, die ihre Zukunft gestalten werden. Mögen sie inspiriert werden von denen, die vor ihnen waren, dass sie ihren Dienst tun, so wie für sie selbst Dienst geleistet wurde. Vater, die Verhandlungen über den Brexit gehen weiter. Wir beten für ein Ergebnis, bei dem sowohl die Europäische Union als auch Großbritannien durch Freundschaft und Zusammenarbeit wachsen und gedeihen.
Verleih uns Frieden.
Gott, wir bitten für Frieden in unseren Gemeinden, für ein gutes und harmonisches Miteinander von Menschen aus verschiedenen Generationen und unterschiedlichen Prägungen. Wir beten für Frieden, für alle zerrissenen Seelen, für alle, die in dieser Zeit traurig sind, weil sie ihre Familie nicht sehen konnten, für alle, die ihre Einsamkeit noch mehr als sonst spüren. Komm mit deinem Frieden zu allen, die krank sind und zu allen Sterbenden. Schenke Frieden allen, die trauern, besonders denen, die nicht einmal Abschied nehmen konnten von einem geliebten Menschen in dieser Zeit.
Verleih uns Frieden.
Gott segne dich und Gott behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.